Ich bin Richard, 29 Jahre alt, K-Pop-Star vom Saale-Holzland-Kreis und habe meinem Podcast-Partner Tom, älter als 29 und er arbeitet als Krankenpfleger, einen Song geschrieben. When I see your face, there is not a thing that I would change, cause you're amazing just the way you are. I would catch a grenade for you if you wanna marry me.
Oh my fucking God, that's awesome, brother. I loved it.
Klingt wie ein Hit, oder? Hat Potenzial, denke ich.
Hat Potenzial, ja.
Tom, wie geht's dir?
Irgendwie, ich habe auch schon eine Melodie. Ja, ja.
Oh, du bist, du, ich bin dein John Lennon und du bist mein Ringo Starr. Ich bin froh, dass mir gerade zwei von den Jungs eingefallen sind.
Ich will nicht Ringo sein.
Wieso nicht?
Weil der hat die übelste Segel und der sah nicht gut aus.
Er ist auch namentlich zu nah an Ingo.
Ja, das ist ein R zu viel.
Ist der einzige, ihn gerettet. Er ist der einzige Star, der Ingo heißt. Ingo Star.
Ring. Ja. Ja, alles klar. Tschüss. Ciao. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Dankeschön. Ich bin ein bisschen erholt jetzt wieder. Es ist heute der 31.05. Alles Gute an meinen kleinen Bruder Erik. Und
alles Gute.
Es ist Freitag bei uns. Und ich habe endlich das erste Mal wieder Wochenende seit 2 Wochen, aber dazu später mehr. Ich möchte erstmal noch von dir wissen, wie ist so als verheirateter Mann, hat sich irgendwas verändert?
Jessie hat letztens, wo wir Gassi waren, hat sie gesagt, seitdem wir verheiratet sind, geht's ganz schön bergab mit uns.
Oh, okay, kriselt's im Paradies.
Na, laut ihr schon, mir geht's gut.
Das ist der Hauptsache. ich würde mit Schätzfragen einsteigen, Tom. Bist du bereit dafür?
Oh ja, Baby, bitte, gib's mir.
Ich möchte gerne mal wissen, erstmal, das ist noch keine Schätzfrage, wobei ist auch eine Schätzfrage, aber der zählt noch nicht mehr zu den dreien. Auf einer Skala von 1.
Es wären 3.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut kennst du dich mit der ISS aus?
Eine 1,5.
Oh, das ist mehr als ich. Ich möchte erstmal von dir wissen, wie weit ist denn eigentlich die ISS, also das ist ja dieser
40.000 Kilometer.
Dieser Dings, der immer um die Erde rumfliegt. Wie weit ist da von der Erde weg? Du sagst 40.000 Kilometer.
Ich sage 40.000 Kilometer.
Du bist sehr nah dran und doch sehr weit weg. Es sind 400 Kilometer.
Ach, so kurz ist das.
Ja, wir sind jetzt vergangenes Wochenende an der Ostsee gewesen zum Videodreh und da war die Strecke...
Das sind die bestimmt die chinesische Mauer.
Da war die Strecke länger, als die ISS von der Erde weg ist. Ich habe auch gedacht, dass das weiter weg ist irgendwie. 400 Kilometer ist lächerlich wenig.
Ja, ja, auf jeden. Ja. Also das ist wirklich nicht viel. Das erklärt aber auch, warum man die sieht, wenn die da lang fliegt.
Na, ich weiß auch nicht. Man sieht auch Sterne aus anderen Galaxien. Also das kann man jetzt schlecht als Referenzwert ranziehen, dass man das sieht.
Ja, vielleicht sind aber auch die Sterne einfach ein bisschen größer und leuchten von selbst.
Vielleicht kennst du dich doch auf einer Skala von 1 bis 10 mit 3 im Weltraum aus und bist eigentlich richtig das Brain hier.
Naja, im Weltraum schon, aber du hast danach der ISS gefragt.
Und meine zweite Frage zur ISS lautet, wie lang braucht die denn, um einmal um die Erde zu fliegen?
Ich glaube, die fliegt ungefähr 30.000 km/h. Ach du Scheiße, wie hoch ist, wie groß ist der Radius da oben? Pi mal R Quadrat ist, okay, nee, fang jetzt nicht an. Boah, ich schätze mal, also ich glaube, der Erdumfang ist 80.000 Kilometer oder so, ne? Oh, Alter, mal, weiß
der, ich der, nicht, wie viel der ist. Der Erdumfang an sich ist 40.000.
Ah, bin ich mir nicht, wirklich 40? Ich glaube 80.
Nee, bin mir nicht, ich weiß es.
Ich will jetzt aber noch mal googeln.
Ja, das, ich glaube,
es sind 40.000 Kilometer. Ja. ich würde mal sagen, das ist ja locker, das Dreifache reicht ja nicht mal, oder? Also ich würde jetzt sagen, es ist Dreifache ungefähr. Nee, das kann er nicht hinhauen.
Versuchst du gerade die Länge, weil was versuchst du gerade auszurechnen?
Ich überlege, wie viel größer der Kreis ist, den das Ding fliegen muss.
Oh ja. Das Schöne ist, ich habe auch, während ich meine Fragen aufgebaut habe, gedacht, wenn man mit Zahlen könnte, dann könnte man sich einfach ausrechnen. Und dann habe ich aber gedacht, wenn es jemand nicht kann, dann wir zwei.
Doch, das könnte ich. Das könnte ich dir ausrechnen. Da bräuchte ich bloß Stift und Papier und Zeit.
Ja,
und wenn das Ding in 400 Kilometern fliegt, dann musst du ja nur auf den Radius von der Erde 400 Kilometer draufrechnen. Und dann kannst du mit Pi mal R Quadrat den Umfang ausrechnen. Und wenn du weißt, wie schnell das Ding fliegt, dann kannst du das auch ausrechnen.
Dann rechne mal.
Nee, hab ich gar keine Zahlen für, Alter. Wie soll ich das ausrechnen? Ich würde jetzt einfach mal sagen, das Ding braucht... Boah! Also es würde die Erde in 4 Stunden umrunden. Nee, in 2 Stunden umrunden. Also würde ich sagen, das Ding braucht 6 Stunden.
Es sind nur 90 Minuten.
Oha!
Also während du dir ein Spiel von Liverpool anguckst, rauscht die ISS einfach nur einmal um die Erde rum.
Ey, Alter, das sind Zahlen, ne? Das geht schon so in die Stelle, wo das dann anfängt, dass du dir das nicht mehr vorstellen kannst.
Kann ich absolut nicht. Also wie weit die ISS weg ist, hätte ich auch weiter, also genau wie du auch höher gesagt als 400 Kilometer. Und ich wäre mir auch
sicher gewesen. Ja, deswegen habe ich gedacht, die braucht länger.
Ich wäre mir auch sicher gewesen, dass die länger braucht als 90 Minuten. Das ist viel, so schnell sollte niemand um die Erde rumkommen.
Ist die vielleicht doch schneller? Vielleicht habe ich einfach eine falsche Zahl.
Pass auf. Nein, das ist meine dritte Frage. Hör auf. Das
ist so, wie schnell. Ja, ich hab noch nicht Enter gedrückt.
Okay, ja.
Die fliegt 20.000 bis 30.000 km/h, das weiß ich.
Ja, dann sag mir eine Zahl.
25.000 km/h.
Das sind 28.000 km/h.
Ja. Die das fliegt ist unterschiedlich gut. Schnell. Ja, danke.
Ja, je nachdem, ob die Rückenwind hat oder Gegenwind und so.
Die hängen auf jeden Fall echt ziemlich eng zusammen.
Ja. Wenn die ISS manchmal in so einen Passatwind reingerät und dann so dagegen ankämpfen muss, dann zieht sich's auch mal mit der Reise.
Ja, du bist doch so ein Passatwind im Weltraum, Alter.
Schöne Folgenname eigentlich.
Passatwind im Weltraum. Ja, Passatwind haben wir, glaube ich, schon mal.
Ja, ich wollte auch sagen, es kommt mir bekannt vor, ja.
Passatwind in der Sackgasse.
Oh, stimmt.
Da ging es aber um die Sackgasse unten rum.
Oh, es kommt mir bekannt vor. Tom, ich habe doch letzte Folge angekündigt, dass ich mich mal schlau mache, um welchen Zahlenbereich es geht, wenn man von einer Generation hier, das ist eine andere Generation und so spricht. Ja, was gibt?
Ja, wie viel hatten die ISS gekostet?
Das habe ich nicht gegoogelt, Tom.
Ja, ich aber gerade. Ja,
bis nächste Folge dran.
Nee, sag mal.
Na, ich denke schon eher wie ein Neuwagen.
Ist viel mehr als man erwartet. Ist übel teuer, das Ding.
Ja, das glaube ich. Also 1 Million wird da nicht ausreichen. Ich vermute mal, wir sind irgendwo im Bereich 700 Millionen Euro.
150 Milliarden?
Das ist ja lächerlich.
Was? Das
erklärt,
150 Milliarden US-Dollar.
Das erklärt, warum ich keinen kenne, der eine eigene hat.
Ach du Scheiße, wer soll sich das leisten? Das ist ja gottlos teuer. Die ist übrigens am... was? Okay, ich mache jetzt einfach noch eine.
Also wenn man sich eine ISS holen will, braucht man auf jeden Fall einen Bausparvertrag.
Ey, was glaubst du, wann die gestartet ist?
In welchem Jahr die weggeschickt wurde?
Ja.
Oh, ey, das stimmt. Vielleicht wollte die auch auf der Erde bleiben eigentlich, aber hat sich dann daneben benommen und wurde ins Exil geschickt und jetzt musste da so wie so ein räudiger Köter die ganze Zeit auf Abstand.
Die ist gestolpert.
Die ist gestartet. Boah, ich habe gar keine Ahnung wirklich. Ich würde aber sagen...
Einfach 400 Kilometer gestolpert.
ich würde sagen, die ist in den frühen 2000ern... Also wie gesagt, ich habe null Anhaltspunkte. Ich sage jetzt einfach mal 2004.
Ja, das wäre auch meine Idee gewesen, aber die ist tatsächlich 1998 gestartet.
Damit kann ich sehr gut leben. 6 Jahre Differenz finde ich voll.
Findest du? Ich finde 1900 klingt schon wieder so. Also wenn bei einem Film Erscheinungsdatum 1900 irgendwas dasteht, gucke ich nicht. 2000, vollkommen okay. 1999, ohne mich.
Hey, was mit Jurassic Park?
Ja, gut. Das ist eine Ausnahme. Ich glaube, wann ist denn der gestartet? 94 oder so, ne? 93, 94.
Ja, irgendwie sowas, glaube ich, ja.
Ich google, warte.
Ist halt schon ein bisschen länger her, weil damals gab es halt noch Dinosaurier.
Ja. Ja, hier, stell mal deine Frage.
Es ist so witzig, seit du dein PC-Setup hast. Ich höre jetzt immer, wenn du was googelst. Es ist so wie so ein Sekretär, der im Hintergrund hier irgendwas wegtippt.
Ich habe tatsächlich auch vorher noch nie was gegoogelt. Das mache ich nur, seitdem ich einen PC habe, google ich.
Das merkt man.
Hat eine Bewertung von 8,2 von 10. Das ist richtig interessant heute. Das ist eine Weiterbildungsfolge.
Naja, ich glaube, es nervt die Leute, weil wir schon irgendwie so sinnlos Wissen durch den Raum werfen. Tom, ich habe hier Zahlenbereich, was ist denn eine Generation und so. Ich habe mal geschaut.
Ah ja. Hm.
Und bevor ich geschaut habe, habe ich eine Umfrage bei Instagram gemacht, um unsere treuen und überdurchschnittlich intelligenten Faxis zu befragen.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Und ja, super. Und eine Antwort war, welchen Zahlenbereich eine Generation umfasst? Großeltern, Eltern und Kinder. Ich glaube, vielen Dank.
Auf gar keinen Fall.
Also, das war so gemeint, die Abstufungen dazwischen, das ist eine Generation.
Ach so, ja, naja, das habe ich ja auch so ungefähr gesagt, ja.
Ja, aber das ist ja keine Jahresangabe.
Das ist keine Jahresangabe.
Nee, Guck mal, das kannst du dir ja Jahre umrechnen. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Teenie-Mutter und einer Frau, die mit Mitte 40 vielleicht noch ein Kind bekommt. So, das kann man, also das sind, weißt du, da wären allein das ja schon zwei Generationen, annähernd drei.
Ja, aber wenn du was als Referenz nimmst, dann nimmst du ja den Mittelwert und nicht irgendwelche Ausreißer.
Willst du damit sagen, dass Frauen, die Altkinder bekommen, Ausreißer sind?
Ja. Im Durchschnitt schon. Ganz eindeutig ja.
Hey, ich weiß, was du meinst. Die zweite Antwort, die ich erhalten habe, welchen Zahlenbereich das umfasst, war Pi.
Pi?
Mhm. Kam zurück. Fand ich witzig,
weil... Das ist eine sehr Pi-lastige Folge heute.
Weil ja, es kommt sehr oft vor. Pipi vielleicht in Folgennamen.
Ja, vielleicht.
Fand ich witzig, weil Pi einfach lustig ist. Das ist ein Wort, das aber eine unendlich lange Zahl ist. Und es ist vor allem kein Zahlenbereich, nachdem ich gefragt habe. Also es waren irgendwie verschiedene Ebenen, die ich cool fand. Dann kam eine Antwort, 3 bis 50 Jahre. Die habe ich selber gegeben. Stehe ich dahinter.
Ein bisschen dumm, aber gut.
Und dann habe ich nochmal nachgeschaut und es ist nicht eindeutig festgesetzt, aber man spricht so nach einer Faustformel, dass eine Generation so ungefähr 30 Jahre sind.
Ja, damit kann ich leben. Ich hätte jetzt auch gesagt, so 20 bis 30 Jahre ist eine Generation. Obwohl, zwar eher 30 als 20.
Und dann habe ich auch gedacht, 30 Jahre, das ist genau die Mitte zwischen dem, was ich gesagt habe, zwischen 3 und 50 und von daher bin ich ganz zufrieden.
Das ist eigentlich nicht genau die Mitte, aber ich verstehe, wo du hin willst. Ja.
Tom, ich hab eine neue Serie, die ich empfehlen kann.
Oh, raus damit.
Ich habe jetzt angefangen, eine zu gucken. Die heißt Breaking Bad.
Eine neue Serie, die ich empfehlen kann. Wann kam die raus? 2008.
Weißt du, die war noch vor den Dinosauriern, gab's die, glaube ich, schon. Das war die erste Serie, die ich
mit... Boah, 2008! What the fuck? Ich hab's so drauf, Junge! Ich hab's so drauf!
Das gibt's nicht! Das war die erste Serie, die in meiner Wahrnehmung so einen richtigen Hype abbekommen hatte damals. Ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen
hast. Der nach Game of Thrones, aber oder war Game of Thrones vorher? Ich glaube, Game of Thrones war 2009.
Game of Thrones war safe später.
2011.
Ja. Und ich habe das noch nie geguckt bisher und habe jetzt auch mit meiner Freundin angefangen. Wir sind gerade im Staffelfinale der ersten Staffel und ich muss sagen, kann ich weiterempfehlen. Wer es noch nicht gesehen hat, zieht es euch mal rein.
Ist in meinen Augen die beste Serie, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.
Ehrlich?
Ich habe noch nie was Besseres gesehen als Breaking Bad. Ja. Das Ding ist, du musst dich bei Breaking Bad wirklich drauf einlassen, ne? Wenn du da jemanden hast, mit dem du da so ein bisschen mitfiebern kannst.
Und meinst du jetzt einen Seriencharakter oder jemand, mit dem ich das zusammen gucke?
Nein, jemand, mit dem du das zusammen guckst. Und ihr unterhaltet euch wirklich auch so ein bisschen vielleicht drüber und überlegt, was könnte passieren und bla bla bla. Und ihr lasst euch wirklich auf die Handlung ein und passt auf und verpasst nichts, weil das ist echt bei der Serie wichtig. Dann ist das einfach absolute Weltklasse, was die dahingestellt haben. Das ist so geil.
Ja, kann ich jetzt noch nicht genau beurteilen. Ich gucke es mit meiner Freundin zusammen, die kennt das alles schon und wenn ich dann die ganze Zeit Pause mache und irgendwelche Theorien abgebe, was ich eigentlich sehr gerne mache, dann kriege ich immer ein bisschen Ärger. Und von daher. Wollen
wir zusammen gucken? Ich mache das nämlich auch gerne.
Willst du nochmal mit einsteigen oder was?
Ja.
Oh, ich glaube, dann finde ich das zu lustig. Ich war jetzt bei der Folge. Ja, jetzt war die Folge hier mit der Familienzusammenkunft, als es hier um den, kurze Spoilerwarnung, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wo diese Familienkonferenz ist wegen seinem Krebs und so. Mhm. Und da habe ich kurz wirklich einen sentimentalen gehabt und gedacht, ey, ich bin zu froh.
Skyler, die Fotze. Was? Was hast du gesagt?
Das sagt meine Freundin auch immer, nicht in dem Wortlaut, aber ungefähr das. Und ich sag mal, ich weiß, wo es herkommt. Ich bin so froh, dass es mir gut geht und dass solche Probleme in meiner Familie und in meinem Umfeld gerade nicht präsent sind, weil es echt so viele Menschen gibt. Oder im Uniklinikum waren jetzt zum Beispiel zwei Patienten einbestellt, weil es hieß, die haben irgendwie eine Spenderniere für die gefunden und dann sind die beide da ins Krankenhaus gekommen und waren schon ready und wurden dann aber am nächsten Morgen wieder heimgeschickt aus unterschiedlichen Gründen. Da denke ich mir, Alter, das sind Schicksale. Da freue ich mich doch, wenn ich hier zu Hause auf dem Sofa sitzen, Breaking Bad gucken und mir ganz entspannt einen runterholen kann.
Oder? Es ist ein Traum. Wir hatten auch einen letzte Woche, 36 Jahre, kam wegen einem Kloß im Hals. Hat
So, jetzt wirklich oder wie?
Ja, ja.
Kam wirklich. Vom Mittag.
Nein. Völlig falscher Punkt, um Witz zu machen.
Ich kenne Kloß im Hals nur, wenn man irgendwie emotional überladen ist und nicht reden kann. Das kenne ich ja, unter Kloß im Hals.
Aber es kommen ganz viele Patienten mit einem Kloßgefühl im Hals.
Also haben das Gefühl, haben die dann halt. Haben das Gefühl, es ist irgendwas im Hals drin, was irgendwas blockiert oder was?
Genau.
Können wir da vielleicht von der Begrifflichkeit Stein im Hals reden?
Nee.
Warum nicht?
Weil die Diagnose dann tatsächlich heißt Kloßgefühl im Hals.
Aber warum nicht Steingefühl?
Weil ein Kloß weich ist und Stein hart. Deswegen heißt es steinhart.
und Kloß weich.
Genau.
Ja, erzähl weiter.
Ich versuche übrigens gerade was von Krebs zu erzählen, aber ist gut.
Ja, bleib dran, Bro.
Bleib dran, Bro. Hör mal auf jetzt.
Ja.
Ich kann das jetzt, auf der Grundlage kann ich das nicht erzählen.
Sollen wir erst einmal kurz über was anderes reden?
Ja, bitte, dann mal kurz über was anderes reden. Ich kann jetzt nicht auf der Grundlage Krebs erzählen.
Tom, ich esse in letzter Zeit sehr viel Chili, also Chilischote, haue ich mir ans Mittagessen und in meinem Brot. Und ich verbringe seitdem ungewöhnlich viel Zeit mit einer brennenden Nase.
Warum?
Weil ich mir immer in die Nase fasse und meine Hände nicht waschen nach dem Chili schneiden und dann brennt Schleim heute.
Alter, wir hatten mal in der Realschule, hatten wir mal, oder ja, ich glaube schon, hatte einer so kleine Chilischoten mit, die aussahen wie Paprikas, so kleine Zierpaprikas halt, ne? Und da hat einer so sich so ein ganz kleines Stück abgeschnitten und so, oh mein Gott, ist das scharf, Alter. Und ich dachte mir, ey, hör mal auf, das kann doch nicht sein, die sind voll klein, die Dinger. Und hat mir so ein ganzes Ding vom Matheunterricht in die Schnauze geschoben und durchgekaut. Richard, ich habe noch nie was Schärferes in meinem Mund gehabt als diese Scheiße. Und ich saß den ganzen Matheunterricht da und habe Luft durch meine Zähne gezogen, weil es so heiß war. Es war die ganze Zeit. Und ich konnte das nicht anders sagen. Ja, Entschuldigung, jetzt guckt mich hier Buddy an und fragt sich, was ich mache. Und es war so unfassbar. Ey, das hat so gebrannt. Und mitten im Matheunterricht, der fragt mich Fragen, nicht so, keine Ahnung, man fragt wen anderes.
Wie alt warst du da?
Ah, ich schätze mal 15 vielleicht.
Ah, oh, ja.
14, 15.
Okay, sowieso okay.
Das war mal so die Zeit, so, da habe ich mir über nichts eine Platte gemacht. Ich wusste nicht mal, was scharf ist, Alter. Da habe ich gesagt, kann ja nicht so schlimm sein. Und das Ding in die Luke geschoben.
Ja, sollte man nicht machen, sollte man vorsichtig mit sein. Ja, und jedenfalls, ich esse das wirklich gerade viel und ich habe gerade, ich sag mal, jetzt auf den Durchschnitt runtergebrochen, brennt mir so einmal am Tag für eine halbe Stunde die Nase. Das ist kein Spaß. Da, also.
Aber findest du das geil?
Chili?
Nee, wenn dir die Nase brennt, allgemein scharf.
Ich fass mir doch nicht in die Nase, weil ich sag, boah geil, ich habe jetzt Chili an der Hand und ich habe richtig Bock auf eine brennende Schleimhaut. Ich fass
mich. Ja, ist mir klar, aber anscheinend ist es ja deswegen. Es brennt ja an der Fresse genauso wie in der Nase.
Ja, aber ich sag mal, in der Nase ist durchaus ein bisschen konzentrierter und da hat's auch, in der Nase habe ich dann auch Chili pur und nicht irgendwelche anderen Sachen, die zusammen irgendeinen Geschmack ergeben, den ich sehr mag oder irgendeine Note, die ich sehr mag.
Also isst du Chili wegen des Geschmacks und nicht wegen der Schärfe?
Wegen beidem. Ich mag einerseits scharfes Essen und ich differenziere.
Warum?
Ich weiß nicht, ich mag das. Ich differenziere aber auch beim Geschmack. Für mich schmeckt Schärfe unterschiedlich. Es gibt Unterschiede zwischen Knoblauchschärfe, es gibt eine Pfefferschärfe, es gibt eine Chilischärfe, es gibt unter den verschiedenen Chilis
verschiedene Schärfen. Okay. Aber Schärfe ist ja jetzt, Also Radieschen sind zum Beispiel unterschiedlich scharf als eine Chili. Eine Chili brennt ja die ganze Fresse weg, während ein Radieschen kurz so, weißt du wie?
Ja, genau so hätte ich es auch gemacht.
Versteht man mich ja, ne?
Ja.
Das ist ja ein grundlegender Unterschied, aber für mich ist das eine scharf und das andere ist halt so, ja, also so eine Geschmacksrichtung.
Ja, ich kann es dir nicht sagen, also mir schmeckt das einfach, ich esse das super gerne.
Aber warum, Richard? Du sitzt dann da, dir tränen die Augen, die Nase läuft die ganze Zeit.
Ja, warum rauchst du? Du kriegst Krebs, du stinkst wie Scheiße. Apropos Krebs, du wolltest noch was erzählen.
Ach so, ja. Na, jedenfalls kam der ins Krankenhaus.
Warte, ganz kurz. Wir müssen das Chili-Thema noch, ist kurz wichtig. Wir müssen kurz das Chili-Thema noch abschließen. Und zwar ist mir aufgefallen.
Wichtig. Wir reden über Krebs, aber Chili ist wichtig.
Ist mir aufgefallen. Ich fasse mir offenbar wirklich oft in die Nase. Ich weiß nicht warum, aber ich habe wirklich jedes Mal, wenn ich Chili schneide, merke ich irgendwann in den nächsten 20 Minuten, dass meine Nase brennt. Ich bin jetzt nicht dafür bekannt, dass ich ein großer Popler wäre, aber irgendwie zieht meine Finger da immer hin.
Und hast du schon mal überlegt, dir einfach beim Chili schneiden Handschuhe anzuziehen?
Ja, ist ja Materialverschwendung, mich stört's ja nicht. Ich komme halt doch mit der brennenden Nase klar. Es ist jetzt nicht schön, aber da spüre ich, dass ich am Leben bin.
Ey, es gibt weniger Sachen, die ich weniger mag als Schärfe tatsächlich.
Okay, dann können wir jetzt zu deiner Geschichte kommen und widmen uns der auch mit der berechtigten Ernsthaftigkeit.
Ja, also ich muss dir wirklich meine Lanze brechen. Ne? Das war wirklich überhaupt gar kein witziger Moment. Der kam halt ins Krankenhaus und meinte, er hat so ein komisches Kloßgefühl im Hals, ob er nicht mal nachgucken kann. Wie gesagt, 36 Jahre, ne? Und dann wurde natürlich nachgeguckt und es wurde festgestellt, dass der Mann einfach Luftröhrenkrebs hat. Und die kann man ja nicht so einfach rausnehmen, ne? Also schon schlecht. Nee, Speiseröhrenkrebs hatte der, glaube ich. Die könnte man tatsächlich rausnehmen.
Kannst du dir den Punkt ganz kurz merken? Ich habe eine Frage. Du verstehst die Frage vielleicht, auch wenn sie scheiße formuliert ist, aber gibt es Krebsarten, die es nicht gibt? Also kann wirklich jedes einzelne Organ haben oder gibt's irgendwelche Teile vom Körper? Es gibt ja sogar Blutkrebs, ich weiß nicht, gibt es Knochenkrebs? Blöde Frage vielleicht, aber gibt es irgendwelche Teile im Körper, die keinen Krebs haben können?
Nein, überall wo Zellen sind, kann Krebs entstehen. Krebs entsteht aus
im Gefängnis
sozusagen defekten Zellen. Und wenn eine defekte Zelle sich teilt, hat man zwei defekte Zellen.
Okay, also kann alles im Körper verkrebsen.
Alles im Körper kann Krebs kriegen. Ja, ich habe jetzt noch nie Zahnkrebs oder so gesehen, aber da findet halt auch nicht so viel Zellteilung statt, nehme ich mal an. Also gar keine wahrscheinlich.
Ja, okay, alles klar.
Weiß nicht, okay. Also Zähne erneuern sich ja nicht, oder? Also die Oberfläche vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht.
Ich weiß nicht, wie sieht es mit Knorpel aus zum Beispiel?
Na, Knorpel erneuert sich langsam, aber das müsste dann quasi extrem selten sein, aber könnte theoretisch passieren.
Naja, vielleicht schauen wir nach, vielleicht auch nicht.
Also immer da, wo sich mehr Zellen teilen, so meine Logik jetzt gerade, weiß so nicht, ob das stimmt, aber immer wo sich viele Zellen teilen, dann kann Krebs entstehen, zum Beispiel auf der Haut. Die erneuert sich ja ständig quasi. Also ich glaube irgendwie innerhalb von einem Jahr hat man seine komplette Haut einmal abgetauscht, einmal gehäutet einfach.
Ja, das hat man ja auch schon mal, dass übers Jahr, was da an Hautschuppen, also an Masse zusammenkommt, das war ja auch beeindruckend viel.
Hat's, glaube ich, eine ganze Badewanne oder so, ne? Also,
ja, mehrere Kilo irgendwas.
Ich stell dir die mal auf einem Haufen vor. Übel eklig. Ja, naja, jedenfalls hatte der halt schon überall hingestreut und ey, jetzt musst du dir überlegen, der wird hat wahrscheinlich keine 37 Jahre, ne? Das ist. Und dann musst du ja auf Arbeit auch halt mit so einem Menschen umgehen, der gerade die Nachricht bekommen hat und oh.
Warst du schon oft bei solchen Gesprächen dabei oder ist man da als Pflegekraft nie dabei bei sowas?
Relativ selten, aber auch nur, weil wir zur Visite die ganze Zeit jetzt nicht mitgegangen sind, weil einfach keine Zeit. Aber das soll sich jetzt ändern. Wir sollen jetzt wieder zur Visite mitgehen, damit wir auch alles mitbekommen und sozusagen auch, wenn mal irgendwas ist, intervenieren können. Und dann wird man solche Gespräche schon öfter hören. Also ich bin jedenfalls so, ich sage dann immer auch unseren Ärzten, hier, Alter, jetzt nimm die doch mal aus dem Zimmer raus. Ihr kannst ja nicht im Zimmer, wo noch drei andere Leute liegen, dem Mann sagen, dass er Krebs hat. Also nimm den doch jetzt mal raus, geht mal in den Raum und unterhaltet euch mal zu zweit. Ey, das ist, bin da nicht so der Fan von. Deswegen kriege ich das recht selten mit.
Was für einen Raum findet man denn im Krankenhaus, wo man zu zweit ist nur?
Na, ich habe irgendeinen Raum, wo halt niemand drin ist. Es gibt ein Büro zum Beispiel nebenan. Wenn du da sagst, da ist meistens sowieso keiner drin, wenn mal einer drin ist, hier, geh mal bitte kurz raus, mal kurz mit dem reden, dann hast du auf jeden Fall einen freien Raum.
Boah, dann weißt du ja als Patient schon instant. Also, ich verstehe deinen Punkt total. Es ist wahrscheinlich auch eine Situation, die man nicht regeln kann, dass alle happy damit sind, logischerweise. Aber auch wenn jetzt ein Arzt oder eine Ärztin zu mir kommen würde und sagen würde, ey, ich möchte gerne mit Ihnen reden, aber gerne unter vier Augen und so, da wüsstest du ja auch schon, du bist fucked up, ey.
Ja, na, natürlich ist fucked up so und so ab, aber willst du lieber, du kannst, guck mal, du bist automatisch, wenn du das in dem Zimmer sagst, in der Situation, dass du drei Leute hast, die das wissen und es herrscht sofort eine komplett andere Stimmung. Wenn du das aber alleine erfährst, kannst du immer noch entscheiden, wie du damit umgehst. Entweder erzählst es allen oder du erzählst es gar keinem. Dann kannst du das vielleicht auch mit dir ausmachen. Du erzählst es vielleicht Leuten, die in deinem engeren Kreis sind. Dann kannst du es mit denen ausmachen. Aber so kannst du immer noch. Du hast es selber in der Hand. Und ich finde, es hat auch ein bisschen was mit Datenschutz zu tun. Also.
Ja, weißt du, was ich meine? Apropos, ich finde, das hat was mit Datenschutz zu tun. Hat das nicht de facto was mit Datenschutz zu tun? Ich meine, die anderen Patienten in meinem Zimmer geht's doch einen Scheißdreck an eigentlich.
Ja, eben.
Aber wahrscheinlich, weil es nicht in der Praxis umsetzbar ist, dass alle Patienten da einzeln ihre Visite bekommen, wird das einfach in Gruppen gemacht, oder wie?
Das habe ich mich schon oft gefragt, aber ich meine, man weiß ja auch im Krankenhaus, worauf man sich irgendwie einlässt, aber...
Ja, nee, gut, aber das hat ja damit nichts zu tun. Was dagegen machen
kann man halt auch selten, ne?
Aber was wäre denn jetzt zum Beispiel, wenn angenommen, ich bin jetzt in einem Viererzimmer oder so, was sind überhaupt die höchste Bettenanzahl in einem Zimmer?
Vier, bei uns.
Gibt es andere Krankenhäuser, wo das mehr sind?
Es gibt, glaube ich, bis zu fünf Bettenzimmer, aber das ist der absolute Seltenheit geworden und es ist auch einfach scheiße. Eigentlich ist so eine zwei, maximal drei Bettenzimmergröße am besten.
Für wen oder was? Also aus welcher Perspektive bewertest du das gerade?
Junge Leute, habe ich die Erfahrung gemacht, also so Aufsteher, die sind manchmal, also es gibt so 50-50 Leute, die einen, die sind echt gern allein oder maximal zu zweit auf dem Zimmer, weil da haben sie noch einen so zum Reden, aber wenn die sich nicht verstehen, dann ist das auch scheiße. Immer so ein bisschen so ein, naja, wie soll ich sagen, so ein Gefühlsding, ne? Wenn du musst ja sofort wissen, passt der jetzt zu dem, wenn die Leute auf Station kommen oder passt der nicht zu dem, lege ich den dort oder dahin. Und manche, du hast halt gesellige Leute, die gerne quatschen, die kannst du dann auch mal auf ein Dreierzimmer packen, aber Viererzimmer ist immer, einer will Fernsehen gucken, drei wollen kein Fernsehen gucken, ja. Dann kommen die dann immer auf dich zu und sagen, hier, der guckt schon wieder Fernsehen, wo ich mir denke, ja, ey, Alter, sie sind 60 Jahre, was soll ich denn hier jetzt machen? Da werden sie sich selber einig, ne? Mhm. Also ich bin ja jetzt hier, ich bin ja nicht euer Daddy.
Und wie jetzt zurück zur Visite und Datenschutz und so, was wäre denn angenommen, ich bin jetzt in einem Viererzimmer und dann kommt der Arzt rein und sagt, so, Herr Meier, folgendes, so sieht's aus. Und ich sag, können wir gerne machen, aber bitte im privaten Rahmen unter vier Augen oder meinetwegen, wenn noch andere Pflegekräfte oder Krankenhauspersonal dabei ist, dann meinetwegen auch gerne. Gab es so einen Fall schon mal? Ich meine, theoretisch muss das doch mein Recht sein, dass ich auf sowas bestehen darf. Und geht man dann, gehen dann alle zusammen raus oder werden dann die anderen Patienten rausgeschickt? Oder wie ist denn das?
Manchmal werden auch andere Patienten rausgeschickt. Manche gehen auch direkt freiwillig. Aber es ist jetzt eigentlich noch nie vorgekommen, dass jemand gesagt hat, er möchte das unter vier Augen klären. Jedenfalls habe ich das nicht mitbekommen, dass es das mal passiert ist.
Und in was für Fällen werden andere rausgeschickt? Ist das dann sowas wie das Überbringen von schlimmen Nachrichten?
Das weiß ich gar nicht, weil die machen, wie gesagt, die haben die Visite ja meistens alleine gemacht und ich habe dann nur gesehen, wie drei Leute draußen standen. Kann schon sein, ja. Aber das ist ultra selten. Also normalerweise sind alle vier auf dem Zimmer, wenn nicht gerade irgendjemand unterwegs ist. Manchmal sind die ja auch schon alleine auf dem Zimmer, weil drei zur Untersuchung sind oder sowas gibt's ja auch.
Du kannst ja mal, wenn du dran denkst, mal unter deinen Kollegen so ein bisschen rumfragen, ob die da was mitbekommen haben. Ich finde es super spannend, auch vor allem, wie das ist, ob man darauf bestehen kann, dass man das im privaten Rahmen übermittelt bekommt und warum das...
Ja, da kann man drauf bestehen, natürlich. Wenn jetzt jemand sagen würde, ich möchte das bitte unter vier Augen besprechen, dann würden unsere Ärzte sagen, gut, dann kommst du nachher mal vor uns ins Arztzimmer.
Aber dann musst du mal Flugblätter bei euch im Krankenhaus verteilen und kriegen die Ärzte, bei der Visite früh kriegen die alle richtige Krise.
Die auf jeden, Alter. Das wäre richtiger Abfuck, glaube ich. Weil es würde halt einfach auf Anhieb dreimal so lang dauern.
So, ich war ja nur einmal im Krankenhaus stationär wegen Depressionen damals. Und hab dementsprechend, weil ich ja auch nur 3 Wochen da gewesen bin und jetzt, ich sag mal, meine Probleme in den Therapiestunden dort behandelt worden sind oder ich zumindest dort gelernt habe, wie ich damit umgehe. Und es war jetzt nicht sehr medizinisch, nicht viel Medikamente, nicht viel irgendwelche medizinischen Sachen, die mir da an der Hand gegeben wurden. Irgendwas weiß ich, ich habe kein Pflaster gehabt, ich musste nicht genäht werden. Also solche Sachen alles nicht. Bei einer Visite geht es darum, dass man den Patienten aufklärt, was der Stand ist, was passiert ist und man bespricht das weitere Vorgehen. Das ist der Sinn von einer Visite, oder?
Eine Visite ist, wenn du, also es ist über den Tag entstehen ja Probleme manchmal, ne? Das heißt zum Beispiel, was ist denn das für eine Tablette, wofür ist die, warum kriege ich die? Als Beispiel. Das sind alles so Sachen, die kann ich zur Visite den Arzt fragen. Das geht mich nichts an. Ich gebe dem, ich weiß natürlich, warum der die Tablette kriegt, aber ich bin nicht dafür verantwortlich, dem den Grund zu erzählen, weil das einfach nicht in meinem theoretisch Wissensbereich liegt. Ja, also es ist eine Arztsache, diagnostische Sachen zu besprechen.
Aber ist das jetzt nur in der Theorie so, dass du das die Auskunft dem Patienten dann nicht gibst? Oder ist es auch in der Praxis tatsächlich so, dass man das sagt, ey, ich habe den Auftrag bekommen, ihnen das zu geben. Wenn sie es nicht nehmen wollen, dann nehmen sie es nicht, wenn es jetzt nicht überlebensnotwendig ist. Und die Fragen können sie gerne an den Arzt richten oder klärt man die dann trotzdem auf?
Meinst du jetzt auf Tabletten bezogen?
Ja, zum Beispiel. Also es war jetzt die Beispielfrage, die du gebracht hast oder das Beispiel, ja.
Naja, es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, worum es geht. Ne? Also wenn ich jetzt eine Tablette habe, es kommt auch ein bisschen auf die Leute an. Also da spielen auch, glaube ich, ein bisschen Sympathien eine Rolle, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn du jemanden hast, der dir sowieso schon den ganzen Tag auf die Nerven geht, dann nee, ohne Scheiß, gibt's ja so Leute, mit denen du einfach nicht gut kannst.
Ey, ich verstehe das komplett und ich find's super stark und absolut nachvollziehbar und nur menschlich, dass du das gerade auch so zugibst. Also finde ich echt cool.
Nee, ist ja de facto so, das kannst du ja nicht abstreiten. Also wenn dir jemand, also ich sag mal, die ganze Zeit schon auf den Sack geht, so wie es halt ist, ne? Und der ist sowieso, der hat 30 Fragen die Minute und bla bla bla, dann sage ich ganz ehrlich, nehmen Sie alle Ihre Fragen und fragen das morgen zur Visite. Ich habe, auch wenn ich vielleicht gar keine Zeit habe dafür, dann sage ich aber jedenfalls, ich habe gerade keine Zeit dafür, bitte fragen Sie das morgen zur Visite. Die Ärzte sind dafür verantwortlich, Ihnen das mitzuteilen, ne? Und wenn du jetzt jemanden hast, der mal, weiß ich nicht, der stellt eine Frage am Tag, weil er was nicht versteht oder was ist, oder weil die Tablette auf einmal anders aussieht, dann sage ich, ja hier, das ist die und die Tablette oder es gibt ja manchmal Kombipräparate, ne? Das sind zwei Präparate in einer Tablette. Aber wenn wir die als Kombipräparat nicht da haben, dann geben wir die beiden Medikamente einzeln und dann erkläre ich denen, deswegen sind es jetzt zwei Tabletten anstatt einer Tablette.
Wir zwei sind auch ein Kombipräparat.
Wir sind auf jeden Fall auch ein Kombipräparat, ja. Das sind wir nicht in einer Tablette. Auf jeden Fall auch keine Bruchkante.
Ja. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht rausbringen.
Ey, war fertig.
Okay. Okay. ich habe, glaube ich, ach so, was ich sagen wollte. Ich verstehe das sehr gut mit den, also es hat bei mir vielleicht nicht so eine Relevanz wie bei dir, aber ich kenne das auch, wenn ich an der Kasse stehe auf Arbeit und dann kommt ein Kunde rein, der eine 25 Cent Flasche hat, die geschreddert werden soll, die aber kein Gewinde mehr drum hat, also hier das scheiß Etikett drum, ne, dass das nicht gescannt werden kann, dann nimmt der Automat das ja nicht. Und da gibt's unfreundliche Kunden, die reinkommen und sagen, hier, nimm die mal oder halten einem die einfach nur hin oder so. Und dann sage ich auch, so wie es auch theoretisch Vorschrift ist, nee, tut mir leid, ist nichts dran, kann ich nicht annehmen. Könnte ja zum Beispiel sein, dass die aus einem Land ist, in dem es kein Pfand gibt, dann würde der sich ja bereichern, so, das können wir ja so auch nicht machen, so funktioniert das Ganze ja nicht. Und wenn jetzt aber eine freundliche Person reinkommt, die einfach ganz unaufdringlich sagt, hier, da, was weiß ich, haben die Kinder mitgespielt oder tut mir leid, ist im Transport irgendwie beschädigt, gibt's vielleicht eine Möglichkeit, dass sie mir die irgendwie abnehmen? Ja, na klar, Alter, kein Problem. So, ich nehme die an, ich berechne denen das und ich versenke das im Leergut. So, also, es ist krass, wie sich das offenbar wirklich durch das komplette Leben zieht, so wie du in den Wald hineinrufst, kriegst du zurück auf die Schnauze oder nicht.
Ja, ganz genau so ist es.
Ja.
Ich hatte auch, bestes Beispiel, ich hatte letztens in der Paco-Abteilung, ne, diese postoperative Abteilung. Mhm. Ey, es tut mir leid, wenn ich das jedes Mal wiederhole, dass es postoperative Abteilung ist, aber falls hier neue Leute dazukommen, möchte ich einfach kurz sagen, was das ist.
Alles gut, ich hab's auch nicht gewusst.
Kannst du das nächste Mal, kannst du einfach immer fragen, wenn ich das sag? Ja, gut, wir testen das gleich mal so. Ich hab in der Paco-Abteilung.
Was ist das?
Gute Frage, Richard.
Ich habe jetzt nur nicht gefragt, weil ich nicht dumm wirken wollte. Aber das, was ich diesmal aus der Folge als Learning mitnehme, ist ein Kombipräparat.
Kombipräparat, genau. Mhm. Zum Beispiel, es fällt mir einfach gar keins ein, Alter, es gibt so viele. Janumet ist zum Beispiel ein Kombipräparat. Das sind 50 Milligramm Sitagliptin zum Beispiel drin und 1000 Milligramm Metformin. Das ist ein Zuckerpräparat.
Sag mal, Medikamente, die werden nicht nach den Entdeckern benannt, die werden meistens nach Inhaltsstoffen benannt, oder?
Nee, die werden zu, nee, das gibt's komplett unterschiedliche Namen, also.
Na, woher kommt ein Ibuprofen?
Wie gesagt, was?
Woher kommt ein Ibuprofen?
Ja, ja, gut, das stimmt, das ist der Wirkstoff.
Ach, okay. Also
bei Ibu ist der Wirkstoff Ibu.
Aber jetzt
zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, Janumet, da ist zum Beispiel der Wirkstoff Sitagliptin der erste, die 50 Milligramm. Und das ist aber bei uns, hat das zwei verschiedene Namen im Schrank. Das heißt einmal Januvia und das heißt einmal Xilevia, glaube ich, oder sowas. Also einmal mit J und einmal mit X.
Okay.
Du findest es aber unter dem Wirkstoff mit S. Also, das gibt 1000 Medikamente, wo du dir denkst, what the fuck, Alter.
Und Aspirin ist auch ein Wirkstoff?
Das ist Acetylsalicylsäure, das heißt ASS.
Und woher kommt denn das Wort Aspirin?
Weiß ich nicht, das meine ich ja, das hat dann einfach einer so genannt.
Und ist
das halt einfacher als Acetylsalicylsäure.
Ja, das stimmt. Und ist Vicmedinite, ist das auch ein Wirkstoff?
Ja, bestimmt, aber ich weiß nicht welcher. Ich glaube, in Vicmedinite ist tatsächlich Paracetamol drin.
Nicht, ich meinte,
das ist auch ein Kombipräparat. Das sind ganz viele Kombipräparate.
Ja,
oh, jetzt muss ich gucken.
Dieses Gezimt für die ganze Zeit. Oh, ich hoffe, man hört das auf der Folge.
Vicmedinite, warte. Mal einen Beipackzettel gucken, ja.
Oh, so ein Beipackzettel hat auch krass viel Text immer. Und ist auch immer sehr klein geschrieben.
Übel. Aber wenn du weißt, wo du nachgucken musst, ist so ein Ding richtig geil. Also, Wirkstoffe sind Doxylamin, das kenne ich alles nicht, und Paracetamol, sag ich doch.
Ich habe das ein paar Mal schon gehabt, dass wenn es hier in der Hausapotheke um Medikamente ging und so, dass meine Freundin, die ja auch in der Pflege arbeitet, dass die so einen Beipackzettel rausholt und da in Windeseile in 5 Sekunden, also die hat den komplett schneller durchgearbeitet als ich die Spieleanleitung vom UNO.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall so. Weil wenn du hast ja, du arbeitest ja schon mit 1000 verschiedenen Medikamenten. Ja, irgendwann kennst du die halt alle so die üblichen, aber es kommen immer wieder Medikamente dazu, die dir gar nichts sagen. Sagen jetzt zum Beispiel für spezielle Sachen wie, weiß ich nicht, Krebsmedikamente oder sowas. Die hast du ja nicht tagtäglich. Und wenn man sich nicht sicher ist, wie man das zum Beispiel dosieren muss, dann muss man ja am Beipackzettel gucken. Weil da steht dann drinne, hier so und so dosieren. Oder wenn du intravenöse Medikamente hast. Intravenöse Medikamente gibt's ja verschiedene. Also die gibt's in flüssiger Form, ganz, ganz selten. Aber die gibt's auch in Pulverform, ultra häufig. Und dieses Pulver musst du halt erstmal auflösen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten oder man muss verschiedene Pulver verschieden auflösen.
In Säure.
Wenn du jetzt zum Beispiel...
Ne? In Säure.
Nee. Die häufigste Lösungsform ist Natriumchlorid. Also man löst fast alles mit Natriumchlorid. Aber es gibt Medikamente, wenn du da Natriumchlorid reinmachst, dann löst sich das entweder nicht oder es verklumpt oder es wird so richtiger Schleim da drin, übelst ekelhaft. Und dann gibt es zum Beispiel Medikamente, die musst du mit Wasser auflösen. Boah, ich hatte doch letztens ein übelst geiles Antibiotika. Habe ich auch noch nie aufgelöst gehabt. Und wenn du da musst du Aqua reingeben, also das destilliertes Wasser, ne, für Injektionszwecke, musst du damit auflösen. Und das wurde richtig heiß. Das war übelst geil. Da habe ich Chemie gespürt. Ich habe die Chemie gespürt. Das wurde einfach nur übelst warm, das
Ding. Hä, wie cool.
Ja, das war übel cool. Da hat die gesagt, da haben die auch hochgeschickt das und haben sogar noch angerufen und haben gesagt, hier, pass auf, das Glas wird übelst heiß. Da habe ich mir gedacht, na klar, als ob die 10 Milliliter so heiß wären, dass es mir in der Hand wehtut.
Und
Glas in die Hand genommen und dachte mir, oh.
Und warst du dann nur so für dich begeistert und hast so getan, als wärst du ein erwachsener Mann oder hast du deine Freude mit Kollegen oder mit Patienten geteilt?
Nee, als ich das gemacht habe, war ich alleine. Also da war ich alleine hinten, habe Medikamente aufgelöst und dachte mir, oh cool, Alter. Ich hab mich richtig für mich selber gefreut.
Du kannst mich ruhig anrufen in solchen Momenten.
Ja? Soll ich es machen?
Ja.
Aber wenn ich dich in dem Moment angerufen hätte, hätte ich dir gesagt, oi, guck mal, ich habe ja gerade das Antibiotika aufgelöst, Typ 2 geworden. Dann hättest du gesagt, okay, lass mich schlafen.
Ja, stimmt, ich hätte sehr wahrscheinlich geschlafen.
Also auf jeden Fall ein sehr geiler Moment.
Wie viele Medikamente kennst denn du so? Also bei wie vielen Medikamenten, wenn die irgendwo mit verschrieben werden oder irgendwo angewendet werden sollen, brauchst du nicht nachgucken, weil du sagst, ja, im Groben und Ganzen habe ich die beisammen. Wie viele kennt man denn? Sind das 10? Sind es 20? Sind es 50? Ich kann es null einschätzen. Also bei mir kann ich sagen, ich weiß, Aspirin hilft gegen Kopfschmerzen.
Es sind wahrscheinlich so, ich schätze mal, 75 bis 100. Inklusive den, bei den meisten jedenfalls, Ersatznamen sozusagen, Wirkstoffnamen und so.
75 bis 100?
Ja, sind mega viele.
Wie viele davon sind Salben?
Wie bitte?
Wie viele davon sind Salben?
Cremes. Salben? Achso, die kommen ja auch noch dazu.
Achso, die hast du gar nicht, aber die zählen als Medikamente, oder?
Ja, das habe ich alles nicht dazu gezählt, nee. Dann sind es mehr. Also dann sind es tendenziell eher 100 als 75.
Vielleicht solltest du mal was nehmen bei dem Husten.
Ja, ACC zum Beispiel.
Genau, Zylsäure.
Ja, genau. So ähnlich.
Ja.
Ich muss mir mal kurz ein Taschentuch holen.
Ja, mach das. Ich habe eigentlich auch nur noch einen Punkt auf meiner Liste, dann sind wir schon fertig.
Also fertig?
Ja, bist du jetzt eigentlich weg vom Mikrofon? Hört man jetzt gerade nur mich?
Nee, man hört mich bestimmt auch, wenn ich laut genug rede.
Okay, alles klar. Ich habe einen Punkt noch, der ist ein kleines bisschen größer. Da gibt es ein paar Sachen, über die man vielleicht quatschen kann. Und zwar.
Ich habe einen kleinen Punkt noch, der ist ein bisschen größer.
Ja, warum unterbrichst du mich jetzt? Willst du jetzt erzählen?
Na, du hast gesagt, du hast einen kleinen Punkt, der ist ein bisschen größer.
Ja, ist so ein Medium-Punkt. Und.
Oh. Danke. Also,
was machst du denn? Was ist da umgekippt?
Die Dose, die ich gerade getrunken habe, ist runtergefallen.
Energy.
Ja.
Du bist ein wilder Hund. Folgendes.
Sag ist mal, was ist denn jetzt los, ey? Es tut mir leid.
Es ist ja, wie gesagt, hier Freitag, 31.05., 17.01 Uhr. Und am vergangenen Wochenende bin ich mit 5 von 6 Leuten, oder sind wir mit 5 von 6 Leuten der Band, ein Wochenende an der Ostsee gewesen. Wir sind,
ja, ich musste arbeiten, sorry.
Wir sind am Freitag gefahren, am Freitagnachmittag, kamen abends an, haben Samstag komplett den Tag gedreht.
Oh, kann ich dich kurz unterbrechen, Richard?
Und sind Sonntag mir zurück, ist ja.
Mir ist gerade aufgefallen, ich habe die Nacht von Kramer geträumt. Ich weiß nicht, warum.
Die jetzt vergangene.
Ja, ich habe Kramer an mir vorbeigelaufen, ich habe ihm gewunken und er hat nicht zurückgewunken.
Vielleicht hat er Kopfhörer drin gehabt.
Das erklärt, warum er mich nicht winken gesehen hat, ja.
Ja, ich weiß nicht, ich war ja nicht dabei.
Ja, er scheinbar auch nicht, weiß nicht.
Ruf ihn doch mal an.
Nee, der wird das schon irgendwie mitkriegen. Erzählt ihm dann das mal, der soll das nächste Mal zurückwinken.
Ich richte es ihm aus. Und ja, also ich vorneweg, es war ein super, super schönes Wochenende. Ich bin mir sicher, dass ich und ich glaube und hoffe auch die anderen das bis zum Lebtagsende in Erinnerung behalten, diesen wilden Trip. Wir hatten von der ersten bis zur letzten Sekunde Bombenlaune und null Differenzen und die ganze Zeit Vollgas. Und ich bin total glücklich, dass mit dem Dreh hat auch alles geklappt, auch wenn es extrem anstrengend gewesen ist. Aber so positiv auch das ganze Wochenende war, es hatte nichts mit Erholung zu tun. Also wirklich, ich war so fertig, als ich am Sonntag wieder zurück gewesen bin. Ich war so am Arsch. Ich habe die beiden Nächte dort an der Ostsee schlecht geschlafen. Freitagnachmittag irgendwie 6 Stunden hochfahren. Wir haben viel zu lange gebraucht, weil die Teile der Band haben einfach viel zu viel Bier getrunken zwischendurch und wir mussten viel zu viele Pausen machen. Und Samstag bist du den ganzen Tag einerseits am Strand, an der Natur draußen, was ja so schon Energie zieht. Und dann drehst du auch die ganze Zeit das Video, was ja auch anstrengend ist. Ne? Also wir haben wirklich, ich glaube, wir waren um 11 am Strand und haben gedreht bis, weiß gar nicht genau, bis vielleicht so 17.30 Uhr oder so. Und eine Szene nach der nächsten, du bist die ganze Zeit angeschaltet im Kopf. Es war recht entspannter Dreh an sich, weil wir ja kein Drehbuch hatten, sondern viele Sachen spontan entschieden haben. Aber trotzdem, weißt du ja, ey, wir sind ja deswegen hier hoch, das ist jetzt das Kerngeschäft, hier darf jetzt nichts schief gehen, das Wetter muss stabil bleiben, die Kamera muss darf am besten nicht in Sand fallen und die Leute müssen bei Laune gehalten werden und wir haben nicht so viel Zeit. Und diese Anspannung ist dann hinten raus auch noch abgefallen, so dass ich dann Rückfahrt, da war ich Beifahrer, hab meinen Paps ein bisschen mit bespaßt und auf den Rückbänken hinten, die haben alle gepennt. Die haben, also nicht die ganze Zeit, aber man hat schon gemerkt, Wochenende war anstrengend. Und ich bin so dankbar, dass ich das als Künstler meiner Größe einfach so realisieren kann, dass wir so einen Trip machen, dass die Leute sagen, ey, wir finanzieren uns hier mit und opfern ein komplettes Wochenende für dieses Projekt. Also opfern ist das falsche Wort, ich glaub, manchmal schenkt es eher, das klingt positiver. Und ich bin wahnsinnig beseelt, aber ich merke jetzt, wie gesagt, es ist Freitag, dass ich mich jetzt langsam davon erhole. So diese Arbeitswoche noch, die kam mir auch sehr ungelegen. Ich war gerade zu Beginn der Woche extrem unmotiviert, weil einfach keine Energie da war. Aber ja.
Ja, deswegen bin ich einfach krank geworden, Richard. Lifehack.
Ja. Nee, ich bin sehr selten krank und ich möchte auch nicht krank sein. Ja, gab's
auch. Ja, das ist schon klar, aber ich hatte ja auch dieses Wochenende, wo ich Freitag, also ich habe ja von Donnerstag auf Freitag wenig geschlafen, vielleicht 4 Stunden. Freitag geheiratet, von Freitag auf Samstag vielleicht geschlafen, 4 Stunden. Dann zum Junggesellenabschied früh um 6 getroffen, ja. Nach Frankfurt gefahren. In Frankfurt von Samstag auf Sonntag vielleicht 4 Stunden geschlafen. Kannst dir vorstellen, wie der Sonntag bei mir aussah? Alter, ey, in 3 Nächten 12 Stunden schlafen und dann noch solche 3 Tage. Du läufst halt nur noch, du funktionierst nur noch.
Ja.
Ich saß im Bus, Dann hat's mir die Graupen zugezogen und dann habe ich da einen eingezogen in der Hütte. Da habe ich aber sowas von durchgeschlafen. Ja. Hab fast gar nichts von der Busfahrt mitbekommen.
Ja, verstehe ich.
Ja, also ich weiß, glaube ich, ziemlich genau, wie es dir ging.
Wir hatten noch so kleine Problemchen, wie wir sind dann irgendwann so um 10 am Freitag, als wir hochgefahren sind, in unserer Unterkunft angekommen. Wir haben in Boltenhagen geschlafen, das ist so eine halbe Stunde von unserem Drehort weg gewesen. Und mein Papst und ich, wir sind als Letzter hoch. Und die Jungs stehen so alle im Eingang von dem Zimmer. Und es war irgendwie ein Problem. Es wirkte angespannt, die Situation. Da habe ich gefragt, was ist denn los? Da haben die gesagt, naja, also wir sind zu sechs, ne? Mein kleiner Bruder war mit dabei. Wir sind zu sechs, aber hier sind nur 5 Betten und ein Babybett. Dann habe ich geguckt, hatten wir ein Bett zu wenig. Wir haben beim Buchen angeben müssen, also haben angegeben, 5 Erwachsene, ein Kind. Aber wir mussten auch das Alter des Kindes mit angeben und das Kind ist jetzt heute 15, also auch nochmal alles gut an dieser Stelle natürlich.
Ja, und alles gut, Erik.
War zu dem Zeitpunkt 14 und das haben wir auch angegeben. Und wir haben für den 14-Jährigen offenbar ein Babybett bekommen. Dann haben wir gesagt, ja, das geht ja so nicht. Und dann haben wir nochmal angerufen und dann haben die gesagt, ja, gar kein Thema, nehmt einfach das Nachbarzimmer noch, so, da steckt der Schlüssel. Und so hat man dann auf einmal 2 Zimmer und sogar ein Doppelbett mit dabei und dann ging es am Ende doch ganz gut auf. Und dann lagen wir den ersten Abend.
Auf einmal hatte der 10 Betten für 6 Leute, so, what the fuck, was soll man jetzt machen?
Nee, also wir hatten 3 Betten zu viel am Ende, das war schon ganz cool. Und mussten das auch nicht bezahlen, also es war wirklich eine geile Unterkunft. Und waren auch direkt am Meer, also es war noch eine Straße dazwischen, aber wir haben richtig laut Meeresrauschen gehabt beim Einschlafen und haben noch so ein bisschen gequasselt. Das ganze Wochenende war voll.
Du meinst, ihr wart direkt am Binnengewässer.
Am
ist
Meer.
Aus dem Meer? Wird das als Meer deklariert?
Ja, natürlich. Ich höre nur das Klammern. Ja, natürlich ist die Ostsee ein Meer.
Ja, ist tatsächlich ein Meer. Ist ja ein baltisches Meer.
Was? Jedenfalls lagen wir dann im Bett und haben noch so ein bisschen Trash-Talk gehabt. Und dann meinte Jonas dann irgendwann, so, jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Walgesänge anmachen und dann können wir schlafen. Und dann haben wir so gesagt, ja, hier Walgesänge, wir haben ja Meeresrauschen, geil und so. Ne, und dann sind nach und nach alle eingeschlafen. Und ich habe echt Probleme gehabt mit dem Einschlafen. Ich weiß nicht, woran das lag. Und dann höre ich auf einmal so die ganze Zeit so ein
da hätte ich mich so zusammenreißen müssen, nicht loszulachen.
Und dann habe ich gedacht, hey, was ist denn das? Und es war extrem windig, weil wir waren halt wirklich am Wasser vorne quasi. Und da habe ich gedacht, ist da draußen jetzt nur irgendwie ein Rohr oder so, wo der Wind die ganze Zeit reinpfeift? Das hat mich maximal irritiert. Ich fand es jetzt nicht gruselig, ich lag jetzt nicht im Bett und hat mir meine Füße unter der Bettdecke versteckt. Aber ich lag halt wirklich da, weil ich nicht schlafen konnte, habe ich mich gefragt, was ist denn das die ganze Zeit? Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, habe gesagt, meine Jungs, habt ihr das auch gehört gestern Abend, dieses Und da guckt mich Jonas an und sagt, naja klar, ich habe doch gesagt, ich mache Walgesänge an. Da hat er wirklich, ich dachte, das wäre ein Spaß, er wollte einfach nur hier einen Gag wegen den Meeresgeräuschen machen, hat er tatsächlich als so einschlafritualmäßig Walgesänge angemacht. Und ich lag wie ein Idiot einfach im Bett eine halbe, dreiviertel Stunde und habe mich gefragt, was ist dieses
Vor allem, wenn du, solange du davon ausgehst, dass es ein Rohr ist, ist es maximal nervig, weil du kannst es nicht ändern. Aber sobald du weißt, es sind Walgesänge, denkst du dir, oh schön.
Nee,
es ist das exakt selbe Geräusch.
Ich habe nicht nochmal reingehört seitdem. Müsste ich nochmal machen, um das beurteilen zu können. Aber hätte ich es gewusst, wäre es auf jeden Fall angenehmer gewesen. Weil ich habe es natürlich als Störsignal wahrgenommen. Ne? Hätte ich es jetzt als irgendwie,
ja, eben.
Das ist ein gewolltes Signal, das irgendwie beruhigen soll, wahrgenommen, dann wäre es was anderes gewesen, ja.
Aber es ist ja schon ein bisschen paradox, oder? Das exakt selbe Geräusch kann einerseits total störend sein und andererseits ist es das beruhigendste Geräusch aller Zeiten und hilft dir beim Einschlafen. Da sieht man mal, was der Kopf so ausmacht.
Ja. Ja.
Ja?
Ja, das stimmt. Ja, und am nächsten Morgen haben wir geil gefrühstückt und sind dann nochmal zur Kaufhalle gefahren, weil das Bier war schon auf der Hinfahrt leer und haben uns dann nochmal neu eingedeckt, auch ein bisschen mit Essen und so. Und dann sind wir zu dem Drehort gefahren und den Drehort hatte ich vorher nur bei Google Maps rausgesucht. Ich wollte irgendeinen Strand, der schön aussieht, wo aber nicht so viele Leute sind, wo es nicht so touristisch ist. Und dann waren wir quasi einfach der Situation ausgesetzt und keiner wusste genau, wie es denn im Endeffekt dort aussehen wird. Und ich will nicht zu viel von wegnehmen, weil wenn das Video rauskommt, dann werdet ihr es alle sehen oder habt vielleicht auch schon das ein oder andere Kurzvideo oder Bild gesehen. Es ist super malerisch gewesen. So. Und wir haben auch an dem Radweg, der bei uns am Strand lang ging, war so, als wir angekommen sind und gerade den Bus entladen haben, war so eine kleine Imbissbude. Und da stand so eine Omi drin und die hat so rübergerufen, hallo, was macht denn ihr da? So, und dann bin ich zu der hin und hab gesagt, ja, hi, wir sind Klausen und wir drehen ja heute ein Musikvideo und so. Und ich so, oh, cool. Und da habe ich ein bisschen mit der geschnattert. Die meinte dann noch irgendwann, ja, mein Mann und ich, wir haben zu Hause eine Kiste, da sind ganz viele Musikkabel drin, die braucht man nicht mehr, vielleicht wollt ihr die ja mitnehmen. Da habe ich gesagt, okay, was haben sie denn für Kabel? Da hat sie gesagt, na, Musikkabel. Dann habe ich gesagt, naja, kann ich jetzt so pauschal nicht beantworten, aber die Jungs schauen bestimmt gerne mal drüber, wenn sie das loswerden wollen. Sagt, ja, alles klar, da rufe ich meinen Mann gleich an und so. Und später sind wir dann auch nochmal...
Wie niedlich.
Ja, voll. Und später sind wir dann auch nochmal hin und haben dann auch Kuchen geholt und so und Käffchen und sind dann zurück. Und als ich Sonntag wieder zu Hause angekommen bin, Hab ich eine Mail bekommen und da stand, hey, habt gestern bei mir Kuchen geholt, gerade mal in eure Musik reingehört und bedauert, dass ich euch den Kuchen nicht gesponsert habe, trauriger Smiley. Falls es euch nochmal an die schöne Ostsee verschlägt, habt ihr was gut. Viel Erfolg euch weiterhin, Christiane, www.kuchenfeuer.de.
Ich hab grad Gänsehaut bekommen.
Wie schön, oder?
Ich hab grad Gänsehaut bekommen.
Ja, also so weit ging es jetzt nicht bei mir, aber...
Doch.
Aber, also...
Nein, warte mal. Da ist eine Frau, die liest bloß irgendwas und das bringt sie so weit, also bei mir wäre das ein extrem weiter Weg, dass die euch wirklich die E-Mail-Adresse raussucht, dir eine E-Mail schreibt, das noch schön formuliert und dann auch noch so liebe Worte findet. Also, das ist ja wohl... unfassbar niedlich.
Ja, also generell war das super, super cool. Allein, dass wir dort eine Möglichkeit hatten, so Essen zu holen, das war schon mal für den Dreh an sich ganz cool. Und dann waren die Gespräche mit der auch so nett, ne? Also so wirklich, also man könnte ja sagen, hier Musik und ich bin gestresst und so. Nee, Alter, die hat nett gefragt, was wir machen und dann erzähle ich dir das natürlich auch nett. Die war total offen, die hat sich das angehört, die war interessiert, die hat ihre Fragen dazu gestellt. Ich habe ein bisschen mit ihr über ihre Kuchenbude da gequatscht und so. Und die hat das mit den Kabeln angeboten. Ich habe ihr gesagt, ja, hier, wenn sie das interessiert mit der Musik, wir sind Klausen und so. Und dann nimmt sie sich wirklich die Zeit dafür und dann vor allem auch wirklich die Zeit, nochmal so eine liebe Nachricht zu schreiben und so. Ich habe da natürlich auch geantwortet. Und das ist so eine richtige Begegnung fürs Herz gewesen. Christiane und ich, das passt.
Oh, herrlich. Das ja. Ist ja so... Oh. Meine Güte. Ja. Das finde ich toll.
Und dann als wir abends.
Das machst du ja nicht bei jedem, das machst du ja vor allem wirklich nicht bei jedem Menschen, sondern wirklich nur bei Leuten, die dir irgendwie so im ersten Moment direkt irgendein Gefühl geben. Weißt du wie? Irgend so ein Gefühl von, oh, interessant.
Ja, also irgendwie scheint ihr das wirklich gefallen zu haben. Also allein, dass sie sich das gemerkt hat, ich vermute mal, sie wird sich das als, normalerweise ist das ja so ein Anstandsding, ne? Ja, wir sind die und die, wenn sie wollen, hören sie mal rein. Ja, na klar, höre ich mal rein und so, ne? Aber offenbar hat sie sich das wirklich behalten oder gleich aufgeschrieben oder so und das dann auch wirklich durchgezogen. Voll cool.
Ja, sehr schön. Ich habe mir gerade gelesen, warum heißt die Ostsee Ostsee, obwohl sie ein Meer ist.
Und gibt's eine intelligente Antwort zu der intelligenten Frage?
Warte. Vor etwa 1000 Jahren hatten Seefahrer, die aus den Ländern stammten, Seekarten, die noch nicht vollständig waren. Als sie dann ein Meer entdeckten, das ihnen bis dahin noch unbekannt war, mussten sie es erst einmal benennen. Und da einer dieser Männer, da eines dieser Meer von ihren aus Ostsee lag. Was? Das liegt nicht an mir, das steht hier wirklich so. Und da eines dieser Meer von ihnen aus Ostsee lag.
Na, die hatten sie mehrere Osten. Weiße Flecken.
Die haben zwei Wörter vertauscht.
Aber ich sag mal, die Message
eigentlich kam an.
Die Message kam an, sage ich.
Es sollte eigentlich heißen, und da eines von diesen Meeren im Osten lag, nannten sie es Ostsee, aber da steht, und da eines dieser Meere von ihnen aus in der Ostsee lag, nannten sie es Osten. Oder verdreht.
So klingt eine Podcast-Folge von uns auf einen Satz runtergebrochen.
Ja, genau. Schöner Folgentitel. Da eines von Ihnen in Ostsee lag.
Osten. Ja, und dann sind wir von diesem wunderbaren Drehtag zurück in die Unterkunft gefahren und haben uns dann Pizza organisiert, die wir uns zur Unterkunft haben liefern lassen. Und dann kam die Pizza an und war ungeschnitten, aber es war uns allen egal, weil wir alle völlig im Arsch waren nach dem Tag. Und dann denke ich mir, geil, wir haben es geschafft, es war ein erfolgreicher Drehtag, das heißt, es war ab dem Punkt auch definitiv ein erfolgreiches Wochenende. Allen geht's gut, wir sitzen hier an der Ostsee, haben Meeresrauschen, neben uns läuft hier auf dem Tablet läuft DFB-Pokalfinale. Wir haben Pizza an der Hand. Was will man mehr vom Leben, ne? Und dann nehme ich den allerersten Biss, weißt du, nehme die Pizza, weil die ungeschnitten war, in beide Hände, einmal rechts am Rand, einmal links am Rand, beiß rein und brech mir ein Stück Zahn raus.
Oh nein!
Ja.
Oh no! Ich wollte gerade fragen, die wichtigste Frage ist, was hattest du für eine Pizza?
Eine vegetarische.
Ja, ist mir schon klar. Es gibt mehrere vegetarische Sachen, die man auf der Pizza machen kann.
Ja, ich liebe vier Käse, aber da ich ja gerade so ein bisschen auf gesund mache oder etwas gesünder, habe ich gedacht, ich nehme was weniger Fettiges und was mit mehr Gemüse und habe die normale basic vegetarische Pizza genommen, wo die halt immer irgendwelches Gemüse draufschmeißen, was sie gerade noch loswerden wollen.
Ja. Und warum hast du den Stück Zahn abgebrochen? Eine Pizza ist weich.
Die war butterweich. Ich kann es dir nicht erklären. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Vor allem, das ist ja der erste Biss. So, und wenn du so stellst da vorne, hast wirklich eine runde Pizza, hast sie rechts und links in der Hand, führst die am Mund und beißt so weitflächig rein, dann ist ja, da hat ja der Schneidezahn vorne am wenigsten zu tun. So, die ganze Arbeit läuft über die Backenzähne, die das da abreißen, aber doch nicht über die Schneidezähne. So, also, ich weiß es nicht, wie das passiert ist. Und es hat sich dann auch rausgestellt, ich war halt erstmal richtig geschockt, ne? Ich habe das nur gehört und dachte, oh mein Gott, das klingt wie eine Ecke Zahn weg. Und wenn jetzt irgendwie ein Nerv freiliegt oder so, dann das wäre zu viel gewesen für mich in dem Moment, weil ich so im Arsch gewesen bin. Und da hat sich aber herausgestellt, dass die mir bei meinen Schneidezähnen vor ein paar Jahren nur mal irgendwie so oben noch was drauf gemacht haben, weil da im Laufe der Zeit ein bisschen was weggebrochen war. Dann haben die das wieder so ein bisschen glatt gemacht. Und von diesem, was die da damals drauf gemacht haben, ist halt was abgeblättert. So, das heißt, es ist nichts Organisches gewesen, das abgebrochen ist, hat sich rausgestellt und ich war auch gestern beim Zahnarzt und die haben das wieder alles klar gemacht und ich hatte keine Komplikationen, aber es war ein riesiger Schock für mich in dem Moment, weil ich dachte, ich verkrafte das jetzt nicht.
Und bist du da wie so ein richtiger Hirni rumgelaufen mit so einem halben Schneidezahn?
Nee, aber es war auch eher so auf der Rückseite. Man hat aber gesehen, wenn man sich meinen Schneidezahn genauer angeguckt hat, es war halt auch oben in der Mitte, also von den beiden in der Mitte, der rechte, also richtig schön vorne dran. Wenn man sich den genau angeguckt hat, dann hat man gesehen, dass man so ein bisschen durchgucken kann durch den Zahn an der einen Stelle und das war halt da, wo die Rückwand so ein bisschen weggebrochen ist.
Oh, scheiße, Richard. Oh, weia, ey, was brauchst du denn in dem Moment am wenigsten? Na klar, ein Schneidezahn.
Ja, aber ey, Glück im Unglück und alles gut.
Hast du die Pizza aufgegessen?
Ja, na klar. Ich hab erstmal nur Schock bekommen, weil ich dachte, scheiße, wie ist das passiert? Und dann musst du das auch erstmal erfüllen, dass der dann erstmal einen Riesenhaufen Fett und Sachen in der Gusche und dann denkst du dir, während du dann deinen Finger nimmst Richtung Mund, denkst du dir, krass, wann habe ich eigentlich letzte Mal Hände gewaschen? Und dann willst du es ja irgendwie doch abtasten und bist schon irgendwie mit der Zunge unterwegs und so. War eine ganz, ganz unwürdige Situation und dann bin ich mal rein und habe Hände gewaschen und vorm Spiegel geguckt und dann habe ich das halt gesehen. Habe aber gemerkt, okay, es schränkt meine Funktionalität nicht ein und war noch etwas mitgenommen, aber wir sind eh direkt nach dem Fußballspiel schlafen gegangen und wir haben auch, ich glaube, kurz vor der Halbzeit haben wir Pizza gegessen, also lange war nicht mehr. Und als ich dann am nächsten Morgen ein bisschen ausgeruhter war und die Nacht hinter mir hatte, konnte ich das auch schon wieder ganz cool einsortieren für mich.
Es war bestimmt, weil die Pizza heiß war, kann das sein? Vielleicht war die sehr heiß und hat sich da irgendwas gelöst?
Also, ich kann jetzt nicht ausschließen, dass das wegen Wärme gewesen ist, aber heiß war die eigentlich nicht mehr.
Ja, klingt ja echt spannend, ey. Aber sau.
Ja.
Also Zähne finde ich alles gar nicht witzig, ne? Bricht dir ein Arm, ist okay, dann scheiße gelaufen, aber Zahn, oh.
Ja, brichst dir ein Bein, scheiße gelaufen.
Wie bitte?
Brichst dir ein Bein, scheiße gelaufen. Arm geht.
Ja, stimmt. Ja, aber kann ja auch sein, dass du da scheiße gelaufen bist und deswegen, weißt schon.
Ja, stimmt, kann man auch, dass man dann stürzt, gell?
Oh, ja, genau.
Wie sieht's denn aus, mein Hase? Wollen wir Feierabend machen für heute?
Oh, jetzt wollte ich auch gerade fragen. Ich bin irgendwie, es war witzig, aber anstrengend. Keine Ahnung, warum.
Weiß nicht, ich fand's richtig schön, wir haben richtig geil gebrabbelt heute mal wieder.
Ja, ja, ich fand das auch total toll, aber ich bin jetzt trotzdem, ich bin erschöpft vom Gespräch. Das hatte ich auch noch nie.
Ja, dann würde ich jetzt nur noch mal einen kleinen Ausblick geben, eine kleine Foreshadowing schon auf die nächste Folge, weil da werde ich euch berichten, wie es in der Fernsehaufzeichnung von The Voice of Germany gelaufen ist.
Wie jetzt?
Ich bin nächstes Wochenende am Sonntag in Berlin zu den Blind Auditions von The Voice of, also nicht als Sänger, ich bin im Publikum, falls das gerade falsch rüberkam.
Ja, es kam falsch rüber, Richard.
Entschuldigung, hab falsch angefangen. Aber so war's nicht gemeint, ja. War nicht absichtlich. Nee, wir fahren mit der Familie und setzen uns dann ins Publikum und schauen uns mal an, wie so Fernsehkram abläuft. Da freue ich mich sehr drauf, da bin ich sehr gespannt. Und die haben jetzt auch die Jury announced. Und da kann ich sagen, da bin ich nicht zufrieden mit. Also da habe ich mir mehr erhofft. Wenn ich überlege, dass da letztes Jahr Bill und Tom Kaulitz saßen, ich meine, es kann man drüber streiten, ob man die jetzt mag oder nicht, aber die haben ja zumindest eine gewisse Größe so. Und dieses Jahr ist dabei ein gewisser Kamrat.
18 Karat?
Nee, den würde ich sogar noch kennen. Der heißt Kamrat. Der
aber Karat war doch früher eine absolut hochkarätige Band, oder? Bin ich jetzt falsch?
Ja, aber der heißt nicht Karat, der ist Kamrat.
Wie die Marke?
Der Musiker, der da mitten in der Jury sitzt, der heißt Kamrad.
Ach, Kamrat.
Ja!
Ah, so. Genau. Nee, sag ich jetzt nicht.
Ja. Der ist da, habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Wenn du den bei Spotify googelst, dann wirst du allerdings auf ein Lied stoßen, das man schon mal kennt. Dann ist dabei Yvonne Katterfeld.
Kenne ich nicht.
Für dich schiebe ich die Wolken. Das war ein Scherz,
natürlich kenne ich die Frau.
Oh, dann ist scheiße, dass ich gesungen habe.
GZSZ versucht hat mitzuspielen.
Weiß ich nicht, hat sie das?
Ja, ich glaube schon.
Keine Ahnung. Ich schäme mich jetzt, dass ich es gesungen habe.
Und geil, ich schneide es aus und rahm's mir ein. Was? Kann man nicht einrahmen.
Und das ist also wirklich, ich finde Yvonne Katterfeld so unfassbar langweilig. Die ist für mich die genau das gleiche wie diese Stefanie von Silbermond. Ja. Da ist so.
Ja, die war bei GZSZ.
Okay. Da ist so wenig Profil einfach, so menschlich. Da ist so wenig Charisma. Also zumindest ist es bisher meine Einstellung. Ich habe die natürlich noch nicht in echt gesehen. Vielleicht komme ich jetzt auch als Yvonne Katterfeld-Fan zurück. Das kann ich nicht ausschließen. Und hat auch nichts damit zu tun, weil es jetzt zwei Frauen gewesen sind. Ich hätte zum Beispiel eine Lena Meyer-Landrut, die finde ich richtig süß. Jetzt nicht körperlich, optisch, aber ich finde die einfach cool. Ich finde die, weiß ich auch nicht.
Richard, kennst du, wenn du bei YouTube was eingibst, ich habe zum Beispiel Yvonne Katterfeld eingegeben, dann kennst du doch diese Leiste mit andere Suchten auch.
Ja.
Und da ist tatsächlich Lena Meyer-Landrut dabei.
Okay.
Kann ich irgendwie verstehen, weil du bist ja jetzt auch auf die gekommen, also irgendwie kommt man da schon hin. Jeanette Biedermann, sehe ich.
Ja,
die ist dieselbe Person, aber ja, jetzt pass auf.
Warte, stimmt, bei auch musikalisch und ihr Biedermann hat doch auch bei so Fernsehsendungen mitgespielt, glaube ich.
Ja, ja, genau. Dann dieser Oliver Mnunk, den kennst du auch, wenn du den mal googelst, siehst du sofort die Schnauze kennbar. Der hat bei Stromberg zum Beispiel mitgespielt.
Das sagt mir genauso viel wie Kamerad im ersten Moment.
Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber jetzt pass auf, Thorsten Sträter.
Hä? Was macht der denn? Das verstehe ich auch nicht.
Also der passt ja mal überhaupt nicht dahin.
Nee, absolut nicht.
Also, Pimmel! Ja, nee, deswegen nicht, aber der ist lustig im Gegensatz zu den anderen. Na gut.
Er kann aber wahrscheinlich nicht so gut singen dafür.
Wahrscheinlich nicht.
Naja, und dann ist noch
aber
dabei...
Aber der hat sehr, sehr trockenen Humor, das gefällt mir.
Ja, das mag ich auch. Und komplettiert wird die Jury dann von Samu Haber, also hier der Sänger von Sunrise Avenue. Und ja. Dann ist dabei noch Mark Foster.
Ja, aber ist der Standard, oder? Mark Foster und der Samu, die sind da schon ein paar Jahre dabei.
Die waren beide schon öfter dabei, aber waren zum Beispiel beide letzte Staffel nicht dabei. Also die haben irgendwie mal ausgesetzte Zeit. Und ich werde versuchen, dort den Moment abzupassen, wenn Mark Foster aufs Klo geht, werde ich danach auf seinen Stuhl gehen und es wird keiner merken.
Ja, setz den Käppi auf.
Natürlich, ich gehe so, wie ich immer gehe.
Ja, stimmt.
Und dann gibt's 5 Teams diesmal bei The Voice.
Und dann sagen die, hey, du bist ja schon wieder da.
Sag ich, ja, hab eine kleine Blase, ihr Pussys.
Übrigens ist Yvonne Katterfeld in Erfurt geboren.
Ja, ich weiß, sie sind Thüringerin. Gut, gehen wir jetzt?
Naja. Ich wollte gerade sagen, wir machen jetzt mal.
Okay, alles klar. Leute, vielen Dank
fürs... Yvonne Katterfeld, Wayne Carbentell steckte in. Okay.
Was?
Wie bitte?
Was?
Ich mach den Artikel nicht auf, da steht bloß Punkt, Punkt, Punkt.
Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Tom, vielen Dank für das anstrengende Gespräch und es hat große Freude gemacht.
Bis zum nächsten
Mal. Ich freue mich.
Ich danke dir, meine Butterblume. Wir quatschen jetzt noch ein bisschen an alle anderen. Macht's gut, ihr Mäuse. Viel Spaß beim Folge hören. Habt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr an der Stelle seid, aber dann hört einfach nochmal, weil ich habe euch jetzt erst viel Spaß gewünscht und ciao.
Oh Gott.
Macht's gut.